Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Eigenwerbung ist wichtig, ne? Was habe ich vorher verteilt? Was lag auf jedem Stuhl? Der Fährmann, genau. Ich sehe, wir haben uns verstanden. Dann kann es ja losgehen. Das Buch beginnt in der späteren Jahreszeit. Der Herbst erwachte und mit ihm das Monster. Pünktlich um 8. Wie konnten sie es freilassen? Wie konnten sie nur? Tief und fest schlief es in einer finsteren Ecke. Eingeschlossen, weggesperrt. Ruhe und Glückseligkeit herrschten. Doch nun treibt es sein Unwesen. Wie konnten sie nur? Barbaren. Die fruchtbare Jahreszeit liegt in den letzten Zügen, atmet tief ein, bäumt sich auf, haucht ein leises Lebewohl. Erste Blätter fallen. Am Morgen ist es kühl, am Mittag warm. Meinen russischen Wildtomaten auf der Terrasse fällt das Reifen schwerer und schwerer. Schaffen sie es? Schmecken die tiefgelben Früchte vollmundig süß. Den Abend durchzieht eine feuchte Kälte. Das Jahr wendet sich der Dunkelheit zu. Und pünktlich um 8 wird es geweckt. Bald jeden Tag. Sein stinkender Atem nimmt mir die Luft. Sein lautes Gebrüll schmerzt in den Ohren. Diese Ausgeburt der Hölle. Ich hasse sie. Das Ungetüm nagt an meinen Nerven. Es zerreißt sie gar. Von Montag bis Freitag zerreißt es meine Nerven. Die Zeit, in der es wütet, ist grausam, lebensfeindlich. Nur an den Wochenenden bin ich vor ihm sicher. Dann schließen sie es ein. Dann muss es sich ausruhen. Das ist gesetzlich so vorgeschrieben, verzeichnet in der Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung. Doch lassen sie es frei, sorgt das Biest in meiner Nachbarschaft für Angst und Schrecken. Es ist ein Laubbläser. Die wohl dümmste Erfindung aller Erfindungen, der rektale Auswurf menschlicher Experimentierfreudigkeit. Wo sind sie geblieben, die Zeiten, als Laub noch Laub sein durfte, als die bunten Blätter Käfern und Krabbeltieren Unterschlupf boten, als es Haken und Besen gab, als sich Mensch und Baum respektierten? Sie wurden zu Grabe getragen, beerdigt. Beerdigt von der Friedhofsverwaltung Borgstadt. Die ist der Meinung, dass ein Laubbläser die Produktivität erhöht, die Produktivität ihres Friedhofswartes. Im Frühjahr hatte der noch Kollegen, meist Hilfskräfte, Ein-Euro-Jobber und Jugendliche, die gemeinnützige Arbeit verrichten mussten. Seit ich wieder zu Hause bin, sehe ich ihn nur allein. Niemand, der ihm zur Seite steht. Einst sind sie zu dritt oder zu viert mit Schubkarren, Chippen und anderen Gerätschaften ausgezogen und haben, während die Morgensonne erste Strahlen durch das Geäst auf die Gräber warf, fleißig gehakt und gepflegt. Damit ist es vorbei. Ferne Erinnerung. Nun ziehen nur noch zwei über den Gottesacker. Der Friedhofswart und seine Krawalltüte. Ich genieße es, in der Stadt direkt an einem Friedhof zu wohnen, nicht eines morbiden Fetischs wegen, ich genieße es wegen der Ruhe, wegen der freien Aussicht, die nicht verbaut werden kann. Die neue Wohnung am Südfriedhof ist klein, aber reizend gemütlich. Holzbalken liegen frei unterm Dach. Eine bodentiefe Glasfront erhält zwei Zimmer und die halboffene Küche. Das Bad ist geräumig, aber fensterlos. Hauptargument für den Umzug war die von beiden Räumen zugängliche Dachterrasse und der damit verbundene Ruf nach ein bisschen mehr Freiheit. Von hier aus blicke ich auf Linden, Birken, prächtige Kastanienbäume, auf Tannen, Büsche, Hecken, auf Spaziergänger, Amseln, Buntspechte, auf geschmückte Gräber und auf frisch gefallenes Laub. Das nun fast jeden Morgen ab 8 mit dem Laubbläser von einem Grabstein zum anderen geblasen wird. Das Modell Nervensäge leistet ganze Arbeit. Der als Plastikrucksack getarnte Verbrennungsmotor bläst gigantische Blattmengen mit Leichtigkeit dahin. Samt Hundekacke und Staub. Alles fliegt und flattert durch die Gegend, landet, fliegt wieder hoch, landet wieder. Mit Hörschutz bewaffnet kämpft sich der Friedhofswart voran. Vorne schwingt er den Rüssel, hinten entweichen die Abgase. Und Lärm, gigantischer Lärm. Ein kleiner Benziner auf dem Rücken eines Mannes kann einen unglaublichen Geräuschpegel erzeugen. Höchst nervenbelastend ist das unstete Dröhnen. Wenn es wenigstens ein gleichbleibender Ton wäre. Der Bläser geht an, bläst 3 Sekunden, mein Trommelfell schreit auf, der Motor geht aus. 1 Sekunde ist es ruhig. Sofort spüre ich die Erleichterung im Inneren meines Ohres. Der Bläser geht wieder an, bläst 2 Sekunden, dann geht er wieder aus. An, aus, an, aus. Die Schallwellen fliegen zwischen den Häuserwänden hin und her, schaukeln sich auf. Ich halte es nicht aus, bekomme Aggressionen. Die Ideenschmiede in meinem Hirn ist am Überlegen, wie ich den Friedhofswart samt seines schrecklichen Apparates am unauffälligsten unter die Erde bringe. Bald jeden Tag ab 8. Bald jeden Tag. Ja, so geht es Jan Becker, wie die Hauptfigur im Buch heißt, bald jeden Tag. Und wenn der Friedhofswart fertig ist mit seinem Laubbläser, kommt sogleich der Hausmeister, denn der hat von der Hausverwaltung auch einen Laubbläser geschenkt bekommen. Und so nimmt der Lärm kein Ende mehr. Ich schaue nach unten, schüttle den Kopf, gehe rein, schließe das Fenster, schließe meine Augen und denke, irgendwann werde ich euch zeigen, was eine Harke ist. Dumpf und leise drückt das Dröhnen vom Hof durch die Scheiben. Ich sehne mich zurück an meinen See, zurück an den Juwelin. In Gedanken drehe ich das Rad der Fähre. Lisa sitzt vor mir in einem Sommerkleid. Nächste Saison werde ich wieder beim Fährmann anheuern, ganz bestimmt. Nächste Saison wieder. Der Juwelin hat mich gefangen genommen, wie den Fährmann auch, mit seiner wilden Schönheit. Ich hänge hier fest, fest am Seil der Fähre, sagt der Fährmann und blickt melancholisch über das Wasser. Der Juwelin leuchtet pastellblau im Spiegel des wolkenlosen Himmels. Es ist Juni, früh in der Saison. Nur wenige Urlauber lassen sich übersetzen. Wir lassen unsere Beine vom Bootsteg baumeln. Mein Blick streift entlang der Ufer. Schwarzerlen und Rotbuchen besiedeln die steilen Hänge. Hin und wieder eine Eiche, Birken, weiter südlich dringen sich Fichten eng aneinander. Das Wasser ist klar. Glasklar. Metertief gewährt es Einblick ins Innerste des Sees. Barsche und Rotfedern schwärmen unter uns entlang. Unter den Ruderbooten stehen die größten Fische. Solche Dinger! Der Fährmann hebt seine Arme, streckt die Zeigefinger und hält die Hände etwa 30 Zentimeter weit auseinander. Und? Denkst du, dass du es hier 3 Monate aushältst? Ganz bestimmt. Seefahrt ist kein Zuckerschlecken. Ruderboote ausschöpfen, Kajaks putzen, sich mit Touristen rumärgern. Hier ist es nicht immer so idyllisch. Ab Juli ist hier richtig was los. Da kommen sie alle auf einmal. Dann steht die Fähre kaum mehr still. Und wenn es mal ein paar Tage am Stück regnet, kann es ganz schön trist und langweilig werden. Dann muss ich aufpassen, dass sich hier nicht alle gegenseitig auf den Sack gehen. Aber ich habe dir ja gesagt, nicht jeder kann Fährmann am Juwelin werden. Am Anfang hilfst du erstmal beim Bootsverleih mit. Und wenn du das drauf hast, darfst du auch das Rad der Fähre drehen. Beim Übersetzen aber immer gut gelaunt sein und den Leuten Geschichten erzählen. Das mögen sie. Vom anderen Ufer aus ertönt ein lautes Fährmann, hol über! Oh, da wollen welche rüber. Wir stehen auf. Geht gleich los, ich hol euch gleich. Der Ruf des Fährmanns kehrt als Widerhall zurück vom Hollerkamm. Die handbetriebene Seilfähre zieht sich 150 Meter bis rüber. Zu jeder halben und vollen Stunde legt sie ab. Es sei denn, es sind keine Passagiere zu sehen. Die können von drüben entweder rufen oder sie klappen einen roten Pfeil nach unten. Das ist das Zeichen zum Überholen. Ein unbefestigter Waldweg schlängelt sich hinunter zu diesem Pfeil. Genau gegenüber führt eine steile Treppe aus Naturstein zum Fährhaus. 105 Stufen. Schon beim Abstieg überkommt viele Menschen das Gefühl, an einen besonderen Ort abzutauchen. Der Juwelin nimmt eines jeden Seele ein. Über 7 Kilometer streckt er sich. Seine Ufer liegen nicht weit auseinander. Das Fährhaus wacht einsam mittendrin. Es ist mit rotbraunen Holzleisten umzogen, weiße Schiebefenster reihen sich rundum. Ein kurzer Anleger führt zur Fähre, ein breiter Steg seeseitig am Haus entlang zum Bootssteg. Auf dem Steg stehen Tische und Stühle aus Holz. Geländer schützen vor einem ungewollten Sturz in die Fluten. Im vorderen Teil wartet ein Imbisscafé auf hungrige und durstige Gäste. Hier hat Haki das Sagen. Haki ist ein liebenswerter Vogel, eigenartig und einzigartig. Er ist vollschlank, trägt eine Brille, hat Sommersprossen im Gesicht und kurzes, rotblondes Haar. »Ich bin einer, wat?« sagt Haki immer und grinst dabei schelmisch. Fragen ihn Gäste nach dem WC, antwortet er, »Das ist nur ein C. Ein WC gibt es hier nicht, nur ein C.« Das Dixi-Klo steht versteckt. Pflanzenumrankt tarnt es sich rechts am Fuße der Steintreppe. Jeden Mittwoch kommt der Klofahrer und pumpt die Schiete ab. Sonst darf kaum jemand hier herunterfahren. Nur der Fährmann und sein Trupp. Der Juwelin liegt in einem Naturschutzgebiet. Autos parken oben auf dem Parkplatz, Wanderer nehmen die Treppe und Radfahrer den Schotterweg. Die einzige Zufahrt zur Fähre. Man kann den See einmal komplett umlaufen oder mit dem Rad umfahren. Oder man nimmt die Abkürzung durch die Mitte, die Fähre. Entlang eines Stahlseils zieht sie sich von Ufer zu Ufer und transportiert Menschen, Hunde, Fahrräder, Kinderwagen und Gepäck. So viel zur kurzen Vorstellung der Fähre, und den Fährmann haben Sie jetzt auch schon kennengelernt, so ein bisschen. Und Haki, und zum Fährmannstrupp gehört noch Felix, der Fährmannssohn, und Gecko, den seine Mutter Georg Konrad ruft. Und in der Natur, gerade auch am schmalen Luzin, Natur kann ja kitschig sein, romantisch, lebensbedrohlich, atemberaubend. Und um etwas Romantik geht es im nächsten Absatz. Ich fahre mit dem Ruderboot raus auf den See. Das Licht des Fährhauses spiegelt sich im schwarzen Wasser. Mein Schlafsack liegt neben mir. Nur noch ein Stück, dann ziehe ich die Ruder ein und werfe den Anker. Hier bleibe ich. Hier ist es gut. Genau in der Mitte. Keine Wolke, nichts verdeckt die Sicht. Die Silhouette der Steilufer zeichnet sich vor dem tiefblauen Sternenhimmel ab. Ich sitze bequem und öffne ein Bier. Die Milchstraße ist zum Greifen nah. Satelliten fliegen vorbei, wie an einer Schnur gezogen. Ich hoffe auf Sternschnuppen, lege mich ins Boot, warte, werde nicht enttäuscht. Es sind die Tränen des Laurentius, pünktlich wie in jedem Jahr. Auf die ist Verlass. Mit dem Fernglas suche ich das Firmament ab. Sonnen über Sonnen, Galaxien über Galaxien. Schwer in Worte zu fassen, dieses Universum. Es fordert meine Vorstellungskraft heraus, überfordert sie. Ein ewiges Mysterium. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zugleich. Darauf zum Wohl. Gute Nacht, Juwelin. Gute Nacht, Waldkauz. Bis morgen früh. Der Morgen graut. Nebel steigt ins Boot. Der Morgen graut. Nebel steigt aus dem See. Die Sonne wandert ins Boot. So rum ist es richtig. Ein Geräusch holt mich aus dem Schlaf. Kein lautes. Es hat eher einen heimlichen, vorsichtigen, Schabernack treibenden Charakter. Ich strecke meinen Kopf, öffne halb die Augen und sehe das Antlitz Jesu Christi im grellen Sonnenlicht. Das gibt es doch nicht. Gecko. Der alte Schweinepriester hat sich in Schleichfahrt an mich rantreiben lassen und versucht gerade, meine Ruder zu klauen. Ich halte die Hand ins Wasser und verpasse ihm eine Dusche. Mist! Bist aufgewacht, naja, hätte klappen können, dann hättest du einen schönen Rückweg gehabt. So unverhofft wie Gecko gekommen ist, verschwindet er auch wieder. Ich regle mich, pelle mich aus dem Schlafsack hervor. Meine Klamotten fallen zu Boden. Ein Sprung ins Wasser, herrlich. Eine Bahn hin, eine Bahn zurück, wieder ins Boot und ab zum Fährhaus, Frühstück machen. Das allmorgendliche Bad im Juwelin ist mir zu einem Ritual geworden. Ich stehe auf, binde mir mein Handtuch um die Hüfte, gehe raus, an den Ruderbooten vorbei, über den Bootssteg. Das Handtuch hänge ich an einen Holzpfahl. Ich klettere die Badeleiter hinunter und schwimme. Der Morgen beginnt immer gleich und doch immer anders. Mit wechselnder Stimmung begrüßt mich der Juwelin. Er ändert seine Farbe, ändert seine Temperatur, wie die Umgebung es auch tut. Die Sonne scheint, es regnet, Blätter rauschen im Wind, es ist still, das Wasser liegt wie ein Spiegel oder wirft sanfte Wellen, der Himmel ist wolkenlos oder bedeckt. Ein ständiger Wandel. Das Gefühl, aufzustehen und hier zu sein, erdet mich. Kein Zivilisationslärm dringt in den Morgenstunden bis hierhin vor. Die Natur entscheidet, was ich höre, sehe, empfinde. Samt weich umhüllt der Juwelin meinen Körper. Die Qualität des Wassers sucht ihresgleichen. Der Fährmann dreht meist schon vor mir kraulend seine Standardrunde im See. Rechts vom Bootssteg liegt sein Revier. Gecko badet als Zweiter. Er springt kurz rein und gleich wieder raus. Ich fröne meinem sportlichen Ehrgeiz und schwimme bis zum anderen Ufer, dort 30 Meter entlang der überhängenden Schwarzerlen und wieder Richtung Steg. Zu uns gesellt sich morgen für morgen der Ober des herrschaftlichen Hotels vom Hollerkamm. Er ist ein Verfechter des Rückenschwimmens. Vom gegenüberliegenden Anleger aus startend, zelebriert er seinen Schwimmstil. Mit Gemach. So planscht er Bauch oben von Ufer zu Ufer. Jetzt kommt eine Geschichte, die ist etwas heiter, denn der Praktikant oder der Fährmannsanwärter Jan Becker hat inzwischen genug Boote rein und rausgetragen und darf jetzt auch das Rad der Fähre drehen. Und dort trifft er auf eine Gruppe Frauen. Eine zehnköpfige Damenrunde auf Wandertag begehrt, übergesetzt zu werden. Charmant biete ich jeder Einzelnen die Hand und teile die Plätze zu. Zwei können vorne in der Mitte sitzen, die anderen bitte immer eine links, eine rechts auf der Bank Platz nehmen. Heiter steigt Wanderin für Wanderin hinzu. Eine von ihnen hört nicht auf mich. Schwungvoll lässt sich die Inhaberin eines systemrelevanten Körpervolumens auf der falschen Seite nieder. Die ungleiche Gewichtsverteilung versetzt die Fähre ins Schwanken. Die fröhliche Runde jucht. Kann die Fähre umkippen? Das kommt drauf an. Ist bisher nur zweimal passiert. Aber aller guten Dinge sind drei. Wir legen ab. Heute ist so herrliches Wetter und Sie sind so gut in Stimmung. Trällern Sie doch mal ein Liedchen, meine Damen. Ich muss nicht lange bitten, der Frauenchor setzt ein. Jetzt fahren wir übern See, jetzt fahren wir übern See. Jetzt fahren wir übern See, jetzt. Schön. Alle fangen an zu schunkeln und im Takt mitzuklatschen. Mit einer hölzernen Wurzel, 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 mit einer hölzernen Wurzel, ein Ruder. Wunderbar. Die Dame hinter mir ändert den Liedtext. Mit einem jungen Fährmann, 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 mit einem jungen Fährmann, den gucken wir gern an. Sie klatscht dabei abwechselnd in die Hände und auf meinen Hintern. Brigitte, was soll der junge Mann denn von uns halten? Du hast doch schon wieder viel zu viel Sekt getrunken. Na und Lotti, du bist nur neidisch, weil du da hinten sitzt und nicht rankommst. Ein Mann im Einerkajak stoppt seine Fahrt. Oberkörperfrei legt er das Paddel vor sich ab. Da sich das Stahlseil vor ihm aus dem Wasser hebt, will er die Fähre passieren lassen. Brigitte und ihre Kameradinnen winken ihm zu. Schnittiges Boot, töne ich. Mit Spritzdecke. Zeigen Sie den Damen doch mal eine Eskimo-Rolle. Ohne mit der Wimper zu zucken, kippt der Wassersportler nach rechts, taucht ab und lässt sich nach einer geschmeidigen 360-Grad-Drehung vom begeisterten Publikum huldigen. Hier bekommt man was geboten, oder? Rufe ich meinen Gästen zu. Die Stimmung ist am Brodeln. Das nächste Lied wird angestimmt. Eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön. 5 Meter vom Ufer halte ich die Fähre an. 2 Fahrradfahrer haben den roten Pfeil nach unten geklappt und warten auf ihre Überfahrt. Sie beobachten uns. Weitere Menschen sind auf dem Weg runter zum Juwelin. Ich kann sie nicht sehen, höre aber ihre sich nähernden Stimmen durch den Wald hallen. So, jetzt kommt das Wichtigste. Ohne Entlohnung lässt der Fährmann keine Frau von Bord. Brigitte wacht über die Gemeinschaftskasse. Mit einem Strahlen im Gesicht bezahlt sie und überreicht mir 5 Euro Trinkgeld. Ich bedanke mich. Jederzeit gerne wieder, junger Mann. Es war uns ein Vergnügen. Gackernd betreten sie das Festland und marschieren hoch zum Hollerkamm. Also den hätte ich auch in Naturalien bezahlt, vernehme ich Brigitte in der Ferne scherzend. Ich danke Ihnen fürs Zuhören, denn die Zeit ist fast schon wieder um. Wer noch eine Frage hat, kann die gerne stellen. Oder wer ein Buch haben möchte, denn das muss ja drumherum um das Lesezeichen, nicht wahr? Die Messebuchhandlung verkauft und auch am Stand signiere ich gerne, wer das möchte. Ansonsten haben Sie noch einen schönen Tag auf der Leipziger Buchmesse. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Vorne am Tisch, genau. Hallo.
Ich mach, wenn du willst.
Ja?
Ja.
Kannst du auch alles reinschmeißen, aber.
Ja, jetzt bin ich zu hören. Ich höre mich jedenfalls. Hallo, alle da? Gut.
Darf ich da auch mal testen? Also das von mir hier.
Also, ja, auch da höre ich mich. Muss ich da näher ran oder ist das gut so?
Das passt. Das macht
ja, das ist gut. Für Navi. Ja, genau, weil ich muss so ein bisschen ja interagieren. Okay. Nein. Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Oder noch kann ich guten Morgen, noch 3 Minuten kann ich guten Morgen sagen. Schön, dass Sie hier Platz genommen haben. Ich hoffe nicht nur, weil Sie mal die Füße entlasten wollen. Ich bin nämlich den ganzen Morgen schon aufgeregt deswegen. Ja. Und von daher müssen wir jetzt gemeinsam gucken, dass mein Adrenalinspiegel ein bisschen runterkommt. Mein Name ist Vera Nentwich. Ich erzähle Ihnen gleich eine Geschichte aus meinem aktuellen Buch Liebe vertagen, Mörder jagen. Vorher habe ich noch mal so ein bisschen so eine Frage. Ist hier jemand von Ihnen aus Leipzig? Ja, aus Leipzig? Ah ja, da, die Expertin. Super. Dann könnten Sie mir die Frage beantworten oder auch die Touristen, die mal zum Besuch waren. Würden Sie sagen, dass Leipzig eine romantische Stadt ist? Ja? Ja, man, also es gibt ja so Städte so wie Venedig oder Paris, die man von vornherein nachsagt, dass sie romantisch sind. Ne? Und ich weiß nicht, ob das bei Leipzig so ist, aber jede Stadt hat ja so eine romantische Ecke wahrscheinlich. Wobei, wenn ich mich so vage erinnere, ja, wenn man so verliebt ist, dann ist ja eigentlich jeder Ort irgendwie romantisch. Nicht? Weil wenn die Hormone so einschießen, dann hat man so diesen rosigen Blick, dann ist alles schön. Das hat die Natur schon so eingerichtet, damit wir unseren Gegenüber auch toll finden. Ich glaube, wenn das nicht so wäre, wären wir längst ausgestorben. Nicht? Wenn wir alle Macken direkt sehen würden, hier, der schmeißt die Socken immer weg oder sowas. Ne? Das will man ja gar nicht wissen. Und ich muss gestehen, ich bin ja Single. Ne? Und jetzt so unter uns, wir sind ja so im kleinen Kreis. Also ich träume ja schon von dem einen, der mal kommt und mich auf Händen trägt. Ja, ich weiß, einige gucken. Ich weiß, es wird schwer. Ne? Aber vielleicht schießen bei dem ja auch die Hormone ein und der sieht rosig und der versucht es wenigstens mal. Okay, er wird sich dann einen Bruch heben, das ist klar. Aber Liebe und Leiden gehören ja auch immer zusammen. Ne? Sogar Liebe und Mord gehört zusammen. Haben wir hier Ehepaare unter uns? Ne? Ist denn jemand verliebt? Ich ziehe die Frage zurück, weil es blöd, wenn mein Paaren immer nur einer aufzeigt. Ne? So. Aber ich habe gelesen in der offiziellen Kriminalstatistik, dass 49,6% der erfolgreichen Mordversuche vom Ehepartner ausgeführt werden. Ja, also falls Sie verheiratet sind, gucken Sie sich Partner nochmal genau an. Interessant, in der gleichen Statistik steht, dass 21% der erfolglosen Mordversuche nur vom Ehepartner sind. Das zeigt ganz klar, also wenn einer weiß, wie er sie um die Ecke bringen kann, dann ihr Ehepartner. Hm? Also Liebe, Leiden, Mord gehört zusammen. Und auch in meinem Buch passt das natürlich zusammen. Nur, dass meine Hauptfigur jetzt nicht mordet, sondern Mörder jagt. Meine Hauptfigur, sie heißt Sabine Hagen, aber alle nennen sie eigentlich nur Biene. Und zwar wie das Insekt geschrieben mit IE, weil das so besser zu ihrem Charakter passt. Und Sabine Hagen lebt in einem kleinen, realen Ort, und zwar genau in Grefrath am Niederrhein. Ist hier irgendjemand, der Grefrath am Niederrhein kennt? Ja, danke. Ja, also Grefrath am Niederrhein kann man vielleicht kennen, weil die haben ein großes Eissportzentrum und eine von drei Eisschnelllaufbahnen, die es überhaupt nur in Deutschland gibt. Wir haben 15.358 Einwohner und sind auf meiner persönlichen Skala, wie ich so Städte bewerte, auf Platz 3 oder auf Stufe 3. Und zwar habe ich meine persönliche Latte Macchiato-Skala dafür. Ja? Weil Sie kennen das alle, wenn Sie in so einem Dorf sind und Sie haben Lust auf einen leckeren Latte Macchiato. Und wenn Sie da so im tiefsten Sauerland sind, haben Sie keine Chance. Wenn Sie Glück haben, kriegen Sie so einen Filterkaffee mit Kondensmilch. Und der stand aber auch schon 3 Stunden. So. Dann gibt es so die nächste Stufe. Da ist dann irgendwo so diese Filiale einer Bäckereikette. Und wenn Sie Glück haben, kann die etwas rosige, dickliche Bäckereifachverkäuferin auch mit dieser komplizierten Maschine umgehen und sie kriegen vielleicht ein Latte Macchiato. Mir ist das mal passiert, ich war mal zu einem Termin im Sauerland und war viel zu früh. Ich dachte, fährst du mal ins Dorf, holst dir eine leckere Latte Macchiato. Und dann fahre ich da so durch das Dorf und da war tatsächlich diese Filiale einer Bäckereikette und da war so eine Tafel und da stand dran, Coffee to go zum Mitnehmen. Und da habe ich gedacht, wow, die sind hier aber polyglott, ne? Die übersetzen das sogar direkt. Und da bin ich da mal rein und habe dann der rosigen Bäckerei-Fachverkäuferin gesagt, ich hätte gern einen Latte Macchiato zum Mitnehmen. Da habe ich aber die junge Frau doch sehr erschreckt. Sie hatten zwar so eine Maschine, aber die haben sie noch nie benutzt. Erstmal fing sie an zu kramen, so in allen Sachen unter der Theke, zog dann irgendwann so einen verstaubten Plastikschlauch mit Pappbechern raus. Ich weiß nicht, wie lange die schon nicht benutzt worden sind. Und dann wusste die fähige Bäckerei-Fachverkäuferin immerhin, dass Milch in Latte Macchiato gehört. Und dann kam der Ruf, Else, wo steht denn bei uns die Milch? Und dann kam die zweite Bäckerei-Fachverkäuferin und zwei Fachkräfte standen vor dieser Maschine und versuchten, den Becher da drunter zu kriegen und die Milch da rein. Ende vom Lied war, es dauerte eine Dreiviertelstunde, ich hatte dann endlich meinen Kaffee, aber keine Zeit mehr, ihn zu trinken. So, und dann, daraus habe ich so meine Latte Macchiato-Skala gemacht, also so Weltstädte wie Leipzig, da kriegt man an jeder Ecke.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.